denn das ist meiner Meinung nach eine Aktie, die viele Anleger hier nicht auf dem Schirm haben.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, in den letzten Tagen ist ja einiges an der Börse passiert. Der DAX hat um 6% nachgegeben und auch der Dow Jones ist um knapp 6% eingebrochen. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir heute mal eine Special-Aktien-Feedback-Folge, bei der wir speziell den Fokus auf Aktien legen, die wir schon analysiert haben und welche in den letzten Tagen mehr oder weniger unter die Räder gekommen sind. Dabei gehen wir gezielt darauf ein, ob wir diese Aktien jetzt nachkaufen würden oder eher doch verkaufen würden. Also starten wir mal los mit der ersten Aktie, Sebi.
Ja, bevor wir mit der allerersten Aktie starten, der wichtige Hinweis an euch, das Ganze über die Aktien, die wir hier heute sprechen, ist natürlich wie immer keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. Das ist immer nur unsere persönliche Meinung. Die allererste Aktie, die wir uns jetzt ansehen, ist SAP. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, SAP hat ziemlich schlechte Quartalszahlen abgeliefert und war natürlich in den Medien überall zu lesen. Wir hatten SAP im Podcast am 12. April schon mal etwas genauer angesehen und damals stand die Aktie bei 110 Euro. Uns war die Aktie damals leider etwas zu teuer und wir haben damals gesagt, unter einem Kurs von 100 Euro würden wir SAP definitiv kaufen. So, und nun hat SAP kürzlich die Quartalszahlen veröffentlicht, woraufhin die Aktie ordentlich abgegeben hat. Die Aktie ist nämlich in den letzten Tagen fast um 30% eingebrochen und steht jetzt gerade einmal noch bei ca. 91,50 Euro. Aber wie im Podcast im April bereits angesprochen, halten wir die Aktie unter 100 Euro für kaufenswert. Daher ist unserer Meinung nach SAP bei einem Preis von 91,50 Euro gerade ein klarer Kauf. Hier will ich natürlich auch noch kurz ein paar Argumente nennen. Denn kurzfristig schlechte Quartalszahlen interessieren uns als langfristige Anleger eigentlich einfach relativ wenig, muss man einfach klipp und klar so sagen. Wir blicken natürlich immer langfristig in die Zukunft. Und langfristig gesehen besitzt SAP einfach einen unglaublich tiefen Burggraben. Unternehmen, die die Systeme von SAP nutzen, können einfach nicht einfach schnell mal irgendwie die ganzen IT-Systeme über den Haufen schmeißen und zu einer Konkurrenzfirma wechseln. Das heißt, diese Unternehmen sind an SAP gebunden. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich aufgrund dieser hohen Wechselkosten, das heißt, dass wenn ich mal die Systeme von SAP integriert habe, dass ich dann nicht einfach schnell zu einem neuen Unternehmen wechseln kann. Dieser Faktor hat natürlich auch zur Folge, dass sich gerade Unternehmen jetzt in der Krise, wenn es vielleicht mit dem Geld eh schon knapp ist, natürlich zweimal überlegen, ob sie ein solch großes IT-Projekt jetzt wirklich stemmen wollen und vor allem auch stemmen können. Das bedeutet, dass SAP jetzt und in naher Zukunft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit weniger Neukunden gewinnen kann und auch gewinnen wird. Der CEO Christian Klein rechnet daher bis ins Jahr 2025 nur mit einem Wachstum von 4,5% pro Jahr. Zusammengefasst kann man also sagen, zum einen wird SAP in den nächsten Jahren wahrscheinlich weniger stark wachsen als die vielen Jahre zuvor. Aber auf der anderen Seite hat SAP ja bereits wirklich viele, viele zahlende Kunden, die mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht von SAP abwandern, sondern bei SAP bleiben und ihre Beträge weiterzahlen. Daher bietet sich, wie schon gesagt, unserer Meinung nach der derzeitige Kurs von gerade einmal so knapp 91 Euro perfekt für den Einstieg an. Denn selbst ein etwas schwächeres Wachstum in den nächsten 3, 4 oder 5 Jahren ist unserer Meinung nach einfach nicht schlimm, da wir SAP einfach über diesen Zeitraum hinaus halten wollen. Wie siehst du das Ganze, René? Würdest du selbst auch einsteigen?
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Auch ich habe vorgestern SAP-Aktien im kleinen Rahmen nachgekauft. Und ich denke halt einfach, dass SAP wirklich, wie du es schon sagst, eine top-langfristige Investition ist. Denn SAP ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Firmensoftware mit Service 4. 350.000 Kunden in 180 Ländern. Und meiner Meinung nach ist der Umstieg auf die Cloud der absolut richtige Schritt, auch wenn es länger dauern wird, wie erwartet. Zudem sind mittlerweile 2/3 aller Erträge von SAP wiederkehrend. Bedeutet, dass diese Erträge planbar sind, da es sich um Langzeitverträge handelt. Und die Tendenz dazu ist auch noch stark steigend. Und bemerkenswert ist natürlich auch der Nachkauf von Hasso Plattner, der Mitgründer und Aufsichtsratschef von SAP. Dieser hat nämlich am Montag im Rahmen von knapp 250 Millionen Euro SAP-Aktien nachgekauft und am Mittwoch mit 50 Millionen Euro nochmal nachgelegt. Und wer soll ein Unternehmen besser kennen als der eigene Mitgründer? Ich habe, wie gesagt, schon klein nachgelegt und werde bei knapp 88 Euro, denke ich, wieder eine kleine Position nachkaufen.
Aber ich gehe mal davon aus, du hast für weniger als 250 Millionen eingekauft, oder?
Ja, also für 250 Millionen Euro reicht es bei mir leider noch nicht ganz. Ich meine, Hasso Plattner soll es gegönnt sein. Ich habe ihm einen etwas kleineren Betrag nachinvestiert, aber vielleicht kann das mal in den nächsten Jahren anders aussehen.
Ach, schade. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir doch auf die nächste Aktie.
Genau, und da schauen wir nach Frankreich und zwar zu Danone. Und Danone ist ein international aufgestelltes Getränke- und Lebensmittelunternehmen. Und wir haben Danone im März bereits analysiert und haben damals bei einem Preis von knapp 57 Euro Danone als kaufenswert eingestuft. Jetzt hat die Aktie gut federn lassen und datiert bei gut 47 Euro, obwohl die Aktie nach unserer Empfehlung auf knapp 64 Euro geklettert ist. Jetzt natürlich wieder zur alles entscheidenden Frage, halten wir Danone immer noch als kaufenswert? Und dazu schauen wir uns doch mal kurz und knapp die Quartalszahlen an, die vor circa einer Woche bekannt gegeben worden sind. Der Umsatz von Danone sank im dritten Quartal auf 5,82 Milliarden Euro von 6,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auf vergleichbarer Fläche betrug der Rückgang 2,5%. Ja, es wird prognostiziert, dass auch das Schlussquartal durch langsameres Umsatzwachstum und Corona-bedingte Kosten geprägt sein wird. Also, Corona belastet Danone auf jeden Fall, wie man es sehen kann. Dennoch peilt das Unternehmen ein realistisches, mittelfristiges Wachstum von 3-5% an. Aufgrund der etwas schlechteren Quartalszahlen geht für mich ein Kursrücksetzer aktuell auf jeden Fall klar, aber dennoch denke ich, dass der Rücksetzer viel zu stark ist. Warum? Nun, starten wir mal mit dem KGV. Beim aktuellen Kurs von knapp 47 Euro und einem Gewinn pro Aktie für 2020 von geschätzten 3 Euro kommt man hier auf ein KGV von knapp 15. Das ist klar unter dem historischen Durchschnitt von Danone bei knapp 18. Wirft man einmal einen Blick zur Konkurrenz, weisen Unilever ein KGV von 19 und Nestle ein KGV von über 20 auf. Auch in Sachen Dividenden kann man Danone nichts vormachen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Dividende um 8% angehoben. Zudem beträgt die Ausschüttungsquote gerade mal ca. 55%. Und die Dividende wird seit über 32 Jahren nicht gekürzt. Und zum aktuellen Aktienkurs von 47 Euro bekommt man eine Dividendenrendite von satten 4,3%. Und das ist natürlich für jeden Dividendenjäger schon eine, ja, wie soll man sagen, bemerkenswerte Kennzahl. Die EBIT-Marge dagegen ist etwas schwächer im Vergleich zur Konkurrenz. Dennoch wird eine Marge von knapp 15% über die nächsten Jahre erwartet, was auf jeden Fall eine solide Kennzahl ist. Und zudem muss man wirklich sagen, dass Danone ein breit aufgestelltes Qualitätsunternehmen ist, das in über 130 Ländern weltweit aktiv ist, mit mehr als 900 Millionen zahlenden Kunden. Und Danone profitiert natürlich auch langfristig vom Bevölkerungswachstum, denn, wie sagst du, Sebi, immer so schön, gegessen und getrunken wird einfach immer. Also, zusammengefasst kann man sagen, für mich ist Danone zum aktuellen Kurs und bei der aktuellen Bewertung auf jeden Fall auch ein klarer Nachkaufkandidat. Ein langfristiges Investment kann sich hier fast nur auszahlen. Ja, Sebi, ich habe jetzt ziemlich stark geschwärmt von Danone. Wie siehst du ein Investment bei Danone? Ist es für dich vielleicht jetzt auch gerade ein guter Einstiegszeitpunkt oder eher weniger?
Also mich hast du mit deinen Argumenten auf jeden Fall überzeugt. Ich glaube, Danone ist ein Unternehmen, was bei uns auch gar nicht so bekannt ist. Wenn man in diese Branche blickt, sind es wahrscheinlich oft eher Unternehmen wie Nestle oder Unilever, die man hier vor allem auf dem Schirm hat. Aber Danone sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Vor allem für den Preis bzw. die Bewertung ist das ein Unternehmen, bei dem man wirklich zuschlagen kann. Für mich bedeutet das hier ganz klar kaufenswert. Da kann ich dir nur zustimmen. Blicken wir jetzt auf das nächste Unternehmen, das auch in dieser Sparte tätig ist. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen. Jetzt blicken wir nämlich auf Unilever. Wir hatten Unilever nämlich im Podcast vom 7. Juni als die perfekte Sparplanaktie betitelt. Und ich möchte hier eigentlich auch gar nicht mehr allzu viel dazu sagen, denn kurz und knapp, meiner Meinung nach, ist das auch immer noch genau der Fall. Unilever hat einfach ein absolut solides Geschäftsmodell mit starken Kennzahlen. Ich möchte nur mal kurz ein paar Stichpunkte nennen. Unilever hat nämlich 400 Konsumgütermarken, die sie in 190 Ländern auf der ganzen Welt vertreiben. Und man hat dabei weltweit 2,5 Milliarden zahlende Kunden. Das ist natürlich eine unglaublich starke Hausnummer, was Unilever hier an den Tag legt. Und das alles bei wirklich extrem starken Kennzahlen. Die genauen Kennzahlen könnt ihr gerne nochmal im Podcast vom 7. Juni nachhören. Mich persönlich überzeugt Unilever einfach nach wie vor und meiner Meinung nach eignet sich die Aktie einfach perfekt, durchgehend einen Sparplan auf das Unternehmen laufen zu lassen, ohne sich groß Sorgen zu machen müssen, ob es vielleicht mal Rücksetzer gibt oder ob die Aktie etwas stärker ansteigt. Was auch immer passiert, man kann hier einfach meiner Meinung nach den Sparplan unbesorgt durchlaufen lassen und muss sich keine Gedanken darum machen. So viel kurz und knapp zu Unilever. Teilst du meine Meinung, René?
Ja, auch hier kann ich dir nur recht geben. Zudem hat Unilever die letzten Tage auch etwas nachgegeben und der Titel ist um 6% günstiger erhältlich. Wie du schon gesagt hast, das Unternehmen ist absolut breit aufgestellt, hat insgesamt über 400 Konsumgütermarken, ist in mehr als 190 Ländern erhältlich und täglich benutzen mehr als 2,5 Milliarden Menschen Produkte von Unilever. Also ich würde Unilever per Sparplan oder Einzelinvestment kaufen und nie wieder hergeben. Dann blicken wir mal zu einer nächsten Aktie, die für viele von euch sehr spannend sein kann. Und wir blicken hier auf Bayer. Der Kurs der Bayer-Aktie ist innerhalb von 3 Jahren von 120 Euro auf 40 Euro eingebrochen. Bedeutet, wer vor 3 Jahren in Bayer investiert hat, dessen Aktien sind jetzt nur noch ein Drittel wert. Nun, die Übernahme von Monsanto ist einfach komplett in die Hose gegangen. Und in den letzten Tagen hat Bayer veröffentlicht, dass sie für knapp 4 Milliarden US-Dollar ein Biotech-Unternehmen kaufen werden. Und damit soll das Gentherapiengeschäft gestärkt werden. Laut Bayer-Pharma-Chef Stefan Oelrich, durch den Kauf macht unser noch junges Zell- und Gentherapiegeschäft einen großen Sprung. Und diese Übernahme wird von Goldman Sachs auch als strategisch positiv gesehen. Aber wir brauchen bei Bayer nicht lange um den heißen Brei reden, dass das Management in den letzten Jahren komplett versagt hat. Deshalb wurde die Aktie auch komplett zu Recht abgestraft. Im April haben wir Bayer bereits bei einem Kurs von knapp 60 Euro nicht als kaufenswert eingestuft und bis heute ist die Aktie sogar um weitere knapp 20-30% eingebrochen. Doch eben da die Aktie schon so stark vom Markt abgestraft worden ist, bieten sich hier natürlich große Chancen, dass die Bayer-Aktie ein spannender Turnaround-Kandidat werden kann. Denn Bayer hat einen gewissen Burggraben mit vielen etablierten Marken und Patenten im Portfolio und weist, sofern die Dividende gehalten werden kann, eine attraktive Dividendenrendite von knapp 6% auf. Also mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so negativ gegen Bayer gestellt obwohl das Management, wie gesagt, komplett katastrophal ist. Für Anleger, die ein bisschen mehr ins Risiko gehen wollen, bietet sich aktuell hier vielleicht ein Sparplan auf die Aktie an. Dennoch sollte die Aktie in keinem Depot übergewichtet werden. Sebi, wie sieht's aus bei dir mit Bayer? Ich glaube, du hast doch die letzten Tage auch einen Sparplan eingerichtet.
Ja, genau. Ich habe vor ein paar Wochen auch einen Sparplan auf Bayer eingerichtet und ich glaube, du hast das Ganze aber schon ziemlich gut zusammengefasst. Der CEO Werner Baumann hat einfach in den letzten Jahren, glaube ich, keinen wirklich guten Job gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Wie du aber auch schon gesagt hast, es ist natürlich im Moment ein spannender Turnaround-Kandidat beziehungsweise ein eventueller Turnaround-Kandidat, weil man weiß es natürlich nicht. Man sollte nicht verschweigen, dass der Kurs natürlich die letzten Jahre eigentlich nur am Fallen ist, aber es bieten sich bei sowas natürlich auch immer Chancen an. Ich glaube, hier muss jeder Anleger für sich selbst entscheiden, wie das Chancen-Risiko-Verhältnis ist. Ich glaube, wenn man vielleicht ein Depot hat, das nur aus Aktien wie Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson und so weiter besteht, das heißt, wenn man schon eine sehr, sehr sichere Basis im Depot hat, dann kann man gern auch mal vielleicht ein paar risikoreichere Titel wie Bayer beimischen. Aber man sollte natürlich nicht nur sein Depot aus solchen, ich nenne es jetzt mal überspitzt, Zockereien aufstellen. Also davon würde ich definitiv abraten. Jeder sollte sich hier bewusst sein, dass es durchaus auch sein kann, dass der Turnaround in die Hose geht und man bei Bayer einen weiteren Kursverfall sieht. Kommen wir damit auch zum nächsten Unternehmen, das ich vom Risiko her genauso ähnlich wie Bayer einstufen würde. Nämlich kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, bei dem sich wirklich die Geister scheiden. Und das ist Shell. Wieder einen kleinen Rückblick zu unserem Podcast, als wir Shell einmal analysiert haben. Das war nämlich während der ersten Corona-Welle und hier hatten wir Shell als kaufenswert eingestuft. Wir haben dabei gesagt, dass wir eine Einmalinvestition gerade nicht tätigen würden, aber dass sich Shell sehr gut anbietet, um in mehreren Tranchen einzusteigen. Unsere Argumente dafür könnt ihr auch gerne nochmal im Podcast vom 3. Mai nachhören. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Die Ölbranche leidet natürlich nach wie vor stark unter der jetzigen Situation. Das heißt zum Beispiel, in Fabriken wird weniger produziert oder es fliegen natürlich auch noch viel, viel weniger Flugzeuge als vor der Krise. Wir hatten im Podcast vom Mai aber auch klar und deutlich gesagt, dass wir mit keiner Erholung in den nächsten Wochen oder Monaten ausgehen, sondern dass wir glauben, dass diese Erholung gut 3 bis 5 Jahre dauern kann. Das heißt, dass die Wirtschaft wirklich Jahre braucht, um wieder komplett in Fahrt zu kommen und natürlich damit auch der Ölpreis und damit wiederum auch der Aktienkurs von Shell einfach seine Zeit braucht. Das Ganze stufe ich jetzt immer noch ähnlich ein, denn die derzeitige Situation geht Shell natürlich ordentlich an die Substanz. Und hier scheiden sich jetzt natürlich die Geister. Die einen fassen sich an den Kopf und verstehen 0,0, wie man jetzt noch in der derzeitigen Situation in die Ölbranche und in Unternehmen wie Shell investieren kann. Und die anderen sind auch einfach wieder fest davon überzeugt, dass Öl das große Comeback feiert und man derzeit extrem günstig einsteigen kann und auch hier ein extrem spannender Turnaround-Kandidat vorzufinden ist. Ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, ich schätze die Situation jetzt ein halbes Jahr später etwas negativer ein als noch im Podcast im Mai. Aber ich muss auch dazu sagen, ich gehöre zu den Personen, die glauben, dass man beim derzeitigen Kurs mit Shell auch in Zukunft noch eine wirklich sehr, sehr ordentliche Rendite erzielen kann. Daher sehe ich das Ganze mit Shell, wie ich schon angesprochen habe, ähnlich wie bei Bayer. Man kann sich gerne eine kleine Position vom Shell im Depot aufbauen, eventuell auch mit einem Sparplan, aber jeder sollte sich natürlich auch bewusst sein, dass hier ein gewisses Risiko mit einhergeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir werden Öl nicht aus unserer Gesellschaft irgendwie verbannen können, sondern auch in Zukunft wird weiterhin Öl gebraucht. Und wenn das der Fall ist, könnte es natürlich wirklich gut sein, dass der Aktienkurs von Shell wieder stark anzieht. Das Ganze ist auch wirklich mehr oder weniger wirklich eine Wette auf die Ölbranche und auf den Ölpreis, aber das kann wieder wirklich nur die Zukunft zeigen. Wie gesagt, kurz und knapp, ich halte Shell beim derzeitigen Kurs auch für kaufenswert. Eventuell sollte man hier vielleicht wieder mit einem Sparplan arbeiten oder auch mit mehreren Tranchen. Jedem sollte aber auch ganz klar bewusst sein, dass hier ein Risiko mitspielt.
Ja, der Kurseinbruch ist auf jeden Fall absolut gerechtfertigt, denn in diesem Jahr ist einfach der weltweite Ölverbrauch deutlich und schneller gefallen als die Produktion von Öl. Und daraufhin reagieren natürlich auch die ganzen Ölkonzerne und fahren ihre Produktion massiv nach unten. Aber die Frage, was natürlich bleibt, ist, was passiert mit dem Ölpreis, wenn plötzlich die Produktion schneller fällt als die Nachfrage? Und das sehe ich auf jeden Fall in den nächsten 1 bis 2 Jahren, dass nach dem Coronavirus und wir uns wieder normal treffen können oder in den Urlaub fliegen können, dass auf jeden Fall die Nachfrage viel stärker ansteigen wird, als die Produktion bis jetzt ist. Also, wie du schon gesagt hast, Shell oder auch andere Ölunternehmen sollte man genauso wie Bayer nicht zu stark im Depot gewichten. Dennoch für etwas risikofreudigere Anleger bietet sich aktuell ein sehr guter Einstiegszeitpunkt an. Gut, dann schauen wir auch mal zur letzten Aktie und meiner Meinung nach auch die spannendste Aktie in Sachen Nachkauf. Und wir sprechen hier von Fresenius. Auch mit Fresenius haben wir uns schon einmal genauer beschäftigt, und zwar Mitte April, als der Kurs bei ca. 37 Euro lag. Und wir haben damals Fresenius schon als kaufenswert eingestuft. Aktuell liegt der Kurs pro Aktie bei knapp 31 Euro, obwohl die Aktie nach unserer Empfehlung auch auf knapp 45 Euro geklettert ist. Diese Woche hat Fresenius die Quartalszahlen vorgelegt, welche meiner Meinung nach richtig gut waren. Zum einen, der Umsatz fiel höher aus, als erwartet worden ist. Fresenius hat 8,9 Milliarden Euro erlöst, das war ein Plus von 1% im Vergleich zum Vorjahr. Zum anderen auch das Ergebnis viel besser aus als erwartet, auch wenn dieses im Vergleich zum Vorjahr um 4% zurückgegangen ist. Also man sieht, Fresenius kann diese Krise sehr gut verkraften. Zudem geht das Management davon aus, dass die Jahresziele erreicht werden sollten. Also meiner Meinung nach halte ich den Kursrücksetzer für viel zu übertrieben für eine antizyklische Aktie. Klar, Fresenius spürt auch die Corona-Krise ein bisschen, da Operationen und Behandlungen verschoben werden mussten bzw. müssen. Aber Beschwerden verheilen nicht einfach so. Man muss früher oder später operiert werden, wenn man etwas Ernsthaftes hat, und an der eigenen Gesundheit spart man einfach zuletzt. Zudem, Fresenius, ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern, profitiert natürlich langfristig enorm vom demografischen Wandel. Die Weltbevölkerung steigt und die menschliche Lebensdauer auch. Und je älter man wird, desto häufiger hat man einfach körperliche Beschwerden. Auch fundamental überzeugt Fresenius. Bei einem aktuellen Preis von knapp 31 Euro und einem geschätzten Gewinn pro Aktie in diesem Jahr von 3,21 Euro kommt man auf ein KGV von 10. Zudem ist Fresenius der einzige Dividendenaristokrat in Deutschland. Bedeutet, Fresenius hebt die Dividende seit über 25 Jahren Jahr für Jahr an, bei einer Ausschüttungsquote von gerade mal ca. 22%. Und dabei liegt die Dividendenrendite bei fast 2,6%. Was will man eigentlich mehr? Also meiner Meinung nach ist Fresenius unter all den Aktien, die wir heute besprochen haben, die am klar unterbewerteste. Weshalb ich auch Fresenius gemeinsam mit SAP am Freitag nachgekauft habe. Und auch die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius auf Buy mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. JP Morgan gar mit einem Kursziel von über 60 Euro. Bedeutet bei einem Preis von aktuell knapp 31 Euro ein Kurspotenzial von über 50%. Was gibt's eigentlich Besseres? Ja, Sevi, wie ist deine Meinung zu Fresenius?
Auch hier, René, hast du eigentlich schon wieder alles wirklich extrem gut zusammengefasst. Auch für mich ist Fresenius beim derzeitigen Kurs ein klarer Kauf. Meine drei Favoriten aus der heutigen Podcast-Folge sind also ganz klar Fresenius, SAP und ich würde definitiv auch noch Danone mit ins Boot nehmen. Auch Danone kann ich empfehlen, jeden vielleicht einfach mal anzuschauen und genauer zu analysieren. Denn das ist meiner Meinung nach eine Aktie, die viele Anleger hier nicht auf dem Schirm haben. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir hören uns wieder nächste Woche.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.